Gestern wurde eine Webseite veröffentlicht mit dem Titel Deportation Alarm. Eine Seite, auf der einige Informationen über Abschiebeflüge, Airlines, Flughäfen zu finden sind, die vorher so nicht bekannt waren und die da so die Hintergründe beleuchten. Und dann habe ich entsprechend kurzerhand einfach hier jetzt ans Telefon ranbekommen, CEO als Pressesprecher oder so ähnlich von Deportation Alarm. Und in deinem Fall ist es jetzt praktisch auch nicht unbedingt die direkte Beteiligung bei diesem Deportation Alarm Thema Abschiebung, sondern eher im Hintergrund die technische Umsetzung. Und das ist eigentlich auch das ganz Spannende. Bevor wir vielleicht gleich auch nochmal auf die konkreten Details kommen, sind hier automatisierte Hinweise, auf wann Abschiebungen stattfinden, drin. Darüber wollen wir auf jeden Fall auch sprechen. Aber vielleicht erst der Überblick, über was da jetzt eigentlich veröffentlicht wurde an Informationen. Wie sieht es denn eigentlich aus? Was konntet ihr rausfinden über Abschiebeflüge aus der Bundesrepublik Deutschland in alle möglichen Länder der Welt?
Genau, also ich bin Teil von einer Gruppe, die versucht, computergestützt zu arbeiten für linke emanzipatorische Politik. Und wir haben in diesem Fall mit Deportation Alarm zusammengearbeitet. Das ist eine Arbeitsgruppe der No Border Assembly, welche gegen Abschiebungen organisiert. Was wir konkret gemacht haben oder so ein bisschen der Fall, den wir uns gestellt haben, war, seit 2020 werden Abschiebungen, also Massenabschiebungen in extra gecharterten Flügen, das ist nochmal so eine Unterkategorie, von der Bundesregierung nicht mehr publiziert, in dem Sinne, dass nicht mehr kommuniziert wird, welche Airlines, also welche Fluglinien für diese Abschiebungen verantwortlich sind. Das hat den Grund, also es wird ganz klar von der Bundesregierung auch gesagt, ich zitiere, eine öffentliche Benennung der Fluggesellschaften, die Rückführungsflüge anbietet, birgt die Gefahr, dass diese Unternehmen öffentlicher Kritik ausgesetzt werden und in der Folge für die Beförderung von ausreisepflichtigen Personen in die Heimatländer nicht mehr zur Verfügung stehen. Damit werden Rückführungen weiter erschwert oder sogar unmöglich gemacht, sodass staatliche Interessen an der Ausführung des Aufenthaltsgesetzes negativ beeinträchtigt werden. Da wir uns natürlich ganz klar gegen Abschiebungen positionieren und sie als Gewaltakte sehen, als eine Praxis, die Nationalismus und die aus Kolonialismus und Kapitalismus entstandenen globalen Ungerechtigkeiten aufrechterhält, haben wir gesagt, okay, wenn die Bundesregierung denkt, dass Fluggesellschaften nicht öffentlich benannt werden sollen, die Rückführungsflüge oder Abschiebungen anbieten, dann müssen wir wohl genau das machen. Und dann haben wir uns auf die Suche begeben. Deportation Alarm macht das schon länger, indem sie mit verschiedenen lokalen Gruppen, mit solidarischen Anwältinnen und noch eine ganze andere Reihe von Akteurinnen zusammenarbeitet. Und dann haben wir uns auch öffentlich zugängliche Daten angeschaut, also zu Flugbewegungen in Deutschland, und haben versucht herauszufinden, ob es bestimmte Muster gibt innerhalb von diesen Flügen. Und wir haben dann ein Programm geschrieben, welches schafft, in 8 von 10 Fällen vor der Abschiebung vor einem Flug zu warnen, also dass ein Abschiebeflug stattfindet, und welches 203 von 206 durchgeführten Abschiebungen letztes Jahr in Charterflügen, also Massenabschiebungen, findet. Und das ist so ganz grob so ein bisschen der Überblick von dem Projekt. Aber das ist so ein bisschen so dieser kurze Überblick.
Das können wir auch gleich in den Detail nochmal reingehen, aber vielleicht erst nochmal auf diese Zahl mit den 206 Abschiebeflügen. Mhm. Kannst du da nochmal umreißen, praktisch wie viele Leute das betrifft und auch was für praktisch Airlines da sich beteiligen an dieser ganzen Abschiebeindustrie?
Genau, klar. Also insgesamt wurden in Deutschland 11.982 Menschen abgeschoben, ungefähr ein bisschen mehr über 10.000 über den Luftweg, und 5.462, also ungefähr die Hälfte von diesen 10.000, also ungefähr die Hälfte aller Abschiebungen aus Deutschland 2021, findet in Massenabschiebungen auf extra gecharterten, also extra gemieteten Flügen statt. Das ist auch ganz interessant, weil die Bundesregierung in ihrer Antwort auf die parlamentarische Anfrage der Linksfraktion 163 Sammelcharterflüge benennt, wir aber auf 206 gekommen sind. Die Diskrepanz ergibt sich daraus, dass die Bundesregierung bestimmte Flüge nicht kommuniziert hat, was tatsächlich dazu geführt hat, dass es jetzt weitere Anfragen der Linksfraktion auch gibt. Das soll heißen, wir haben sozusagen durch unsere Arbeit auch geschafft, Flüge herauszufinden, die aufgrund verschiedener bürokratischer Spezifikationen von der Bundesregierung in der Berichtspraxis nicht erwähnt wurden. Sonst sehen wir Abschiebungen in 36 Ländern. Das sind sowohl Abschiebungen in die Länder, von denen Menschen einen Pass haben, als auch sogenannte Dublin-Abschiebungen, also Abschiebungen in Länder, in die Menschen ihren Erstkontakt mit der Europäischen Union gehabt haben. Wir haben auch auf der Website, das ist Kostenfluggerät nennt sich das, also wie viel hat der Abschiebeflug gekostet, nur für das Fluggerät, also für das Flugzeug. Da sind wir bei 22 Millionen Euro im Jahr 2021, welche ungleich verteilt von der Bundesregierung und von Frontex als die Abschiebebürokratie der Europäischen Union bezahlt wurden. Wir haben dann sozusagen, um das nochmal kurz auch zu sagen oder zu spezifizieren, was ich am Anfang gesagt habe, wir haben einerseits sozusagen diese Analyse von Flugbewegungen und andererseits haben wir parlamentarische Anfragen, die von der Linksfraktion getätigt wurden. Und das ist sozusagen auch so ein bisschen so dieser Doppelcheck, den wir haben. Ne? Sind wir uns sicher, dass wir wirklich alle Flüge gefunden haben? Falls es eine Diskrepanz gibt, wo kommt die her? Genau, also wir haben sozusagen auch, um auf diese Zahl von 206 Flügen zu kommen, haben wir auch sozusagen verschiedene Mechanismen angewendet, um uns wirklich sicher zu sein.
Das führt mich auch so ein bisschen zu der Frage, weil es ja auch darum geht, praktisch jetzt Abschiebeflüge in Zukunft anzukündigen. Die Daten müssen ja offensichtlich früh genug da sein, dass es eine Ankündigung ist. Wie viel im Vorfeld kann sowas kommen?
Also es gibt ganz viele unterschiedliche Quellen, die in diese Warnungen reinspeisen. Also wir haben einmal solidarische Anwältinnen, politische Gruppen, verschiedene Akteursgruppen, mit denen Deportation Alarm zusammenarbeitet und welche Daten für Abschiebungen kommuniziert. Das funktioniert so, dass wenn sozusagen Abschiebungen stattfinden, es teilweise auch Gerichtstermine gibt oder Ankündigungen oder Ähnliches auf einem bestimmten bürokratischen Level, welche sozusagen einfließen lassen können. Und sonst ist es ungefähr so 3 Tage manchmal. Manchmal ist es auch mehr, manchmal ein bisschen weniger. Aber genau, also sozusagen wir können vor Abschiebung in 8 von 10 Fällen letztes Jahr im Voraus sozusagen warnen. Und dann gibt es auch für alle solidarischen Menschen, die von Abschiebungen betroffen sind, auf unserer Website auch einen Link zur No Border Assembly, wo nochmal drinsteht, was man machen kann, wenn man von einer Abschiebung betroffen ist, wie man sich vorbereiten kann, welche genau Schritte man einleiten kann, um eben diesen Gewaltakt, der jede Abschiebung ist, sich zu entziehen.
Vielleicht an der Stelle auch noch über diese gesammelten, rausgefundenen Daten so kurz der Blick auch auf die konkreten Flughäfen, weil es ja auch nicht nur um Airlines geht, wo so das Wissen, okay, ich weiß jetzt, welche Airlines es sind, ja irgendwie so einen klaren Effekt haben kann in der Form von Kritik äußern, aber auch die Wahl, welche Airlines nutze ich selber, kann ja dadurch beeinflusst werden. Welche Flughäfen sind da in Deutschland jetzt tatsächlich so die wichtigsten? Also hier in Halle, wo mein Studio gerade in der Nähe ist, ist ja der Flughafen definitiv bekannt für Abschiebungen. Aber gab es da irgendwelche Überraschungen, irgendwas Besonderes?
Also wir haben natürlich auch Frankfurt, wir haben Berlin. Was wir auch gemacht haben, ist, also die ganzen Flughafen sind bei uns auch auf der Seite. Und auch sozusagen mit denen kann man auch filtern, wo in welche Länder abgeschoben wurde von diesen Flughäfen. Was, glaube ich, ganz wichtig ist für uns zu sagen, Flughäfen sind, also wir haben das europäische Grenzregime, welches wir im zentralen Mittelmeer spüren, welches wir auf dem afrikanischen Kontinent spüren, welches wir auf der Balkanroute oder in Griechenland spüren. Aber so diese lokale Manifestation der globalen Ungerechtigkeit, welche Grenzen sind, spüren wir nicht nur an europäischen Außengrenzen, sondern auch eben an diesen Flughäfen. Und das Ziel oder was sozusagen wir, worauf wir hoffen, ist, dass diese Flughäfen, die du angesprochen hast, Halle, Saale, aber auch Frankfurt oder Berlin oder Karlsruhe und Baden-Baden, dass diese Flughäfen im besten Falle auch Orte des Widerstandes werden. Also sehr viele Menschen, die von Abschiebungen betroffen sind, organisieren sich gegen Abschiebungen und schaffen auch in Teilen, diese zu verhindern. Also es gibt eine sehr große Selbstorganisation von Menschen, die von Abschiebungen betroffen sind. Und diese Menschen wollen wir irgendwie versuchen zu unterstützen. Und das können, glaube ich, solidarische Menschen dadurch, dass sie eben, falls es dann sagen, doch zu einer Verhaftung kam, seitens der Bundespolizei und einer Hinführung zum Flughafen, dass diese Flughäfen eben im besten Falle blockiert werden und im besten Falle diese Abschiebungen unmöglich gemacht werden. Also nur um das nochmal kurz so, ich glaube, das ist einfach wichtig zu sagen, so, also 15.000 bis knapp 16.000 Abschiebungen sind letztes Jahr vor Übergabe an die Bundespolizei gescheitert. Das heißt, in 16.000 Fällen konnte die Bundespolizei Menschen nicht fassen, um diese Abschiebung durchzusetzen. Und etwa 5.000, also ein Drittel dieser 15.000 der Abschiebungen, die gescheitert sind, vor der Übergabe in die Bundespolizei, waren aufgrund einer verspäteten Zuführung, also weil Leute in der Lage waren, sich dem Zugriff der Bundespolizei oder der Abschiebebehörden zu entziehen. Und es ist, glaube ich, einfach sehr wichtig, nochmal zu erwähnen, dass wir versuchen, Menschen zu warnen. Wir versuchen, ein Tool bereitzustellen, dass Abschiebungen verhindert werden im besten Falle. Aber wir sind auf keinen Fall der einzige Akteur, der das macht. Und es gibt ganz viele andere Gruppen und Selbstorganisationen, die da sehr gut arbeiten.
Das ist vielleicht tatsächlich auch nochmal ganz wichtig zu zeigen, dass dieser Widerstand auch erfolgreich ist, weil es ja häufig untergeht in so einer Gesamtberichterstattung auch. Und das ist ja auch sehr schön, diese Zusammenführung von diesen Daten zu haben. Also nicht nur die Vorwarnungen, wann eine Abschiebung stattfindet und wo, was ja auch eine Organisation ermöglicht, sondern auch eine Zusammenfassung, was eigentlich dann tatsächlich passiert am Ende und auch wie viel das kostet, kann ja eingesehen werden. Das heißt, man kann auch tatsächlich querrechnen, wie viel eine Abschiebung den deutschen Staat kostet. Ja. Das Ganze ist jetzt aber computergestützt und gar nicht so, wie es noch vor einigen Jahren der Fall war, dass einfach praktisch irgendwie mit öffentlichen Bekanntmachungen gearbeitet wurde und lokal halt gewarnt, sondern hier ist ja tatsächlich auch ein Algorithmus in irgendeiner Form im Hintergrund. Ich schätze, ihr wollt wahrscheinlich nicht über einige so konkrete Quellen sprechen, die da reinfließen, um die auch nicht zu gefährden, aber vielleicht kannst du noch einen Einblick geben, welche Rolle sozusagen diese technische Umsetzung spielen kann in so einer Informationsgewinnung als Basis für Aktionen.
Also so, wo wir als Gruppe herkommen, glaube ich, ist zu sagen, das ist, weil wir im Hintergrund in Computerarbeit haben, weil wir im Hintergrund in Programmieren haben und in Datenanalyse, ist zu sagen, der digitale Raum muss ein Ort des Widerstands werden. Es muss ein Ort werden, in dem wir aktivistisch aktiv werden. So. Wir sind sowohl auf der Straße, bei Demonstrationen oder in Gruppen aktiv, aber es gibt so viele Möglichkeiten, durch das Internet an Daten zu kommen und den bürgerlichen repressiven Staat, der uns überwacht, auch zu überwachen. Denn dieser Staat hinterlässt Spuren im digitalen Raum und was wir sozusagen versuchen, sind diese Spuren so ein bisschen zu sammeln und dann im besten Falle aufzuzeigen, wie Ausbeutung, wie Unterdrückung, wie Rassismus bestimmte Menschen betrifft und darauf aufmerksam zu machen und im besten Fall natürlich Aktionen im sozusagen realen Raum dann zu ermöglichen, also diese Rückkopplung zu haben. Da gibt es noch ganz viele andere Sachen, die man machen kann. Ne? Also es geht dann so im Endeffekt darum, was für Daten findet man, wie sammelt man die oder wie sammelt Menschen die und wie werden die dann irgendwie analysiert. Und wie du richtig gesagt hast, uns ist lieber darüber jetzt in diesem konkreten Fall nicht zu sprechen, einfach weil es so eine Abwägung auch stattfindet, wie stark sozusagen die Öffentlichkeitmachung der Methode auch dazu führt, dass die Methode nicht mehr ganz funktioniert. Und deswegen, genau, wir haben, was glaube ich ganz wichtig ist zu sagen, jeder Algorithmus oder jede Analyse ist nur so gut wie das Kontextwissen der Menschen, die dazu inhaltlich arbeiten. Also deswegen arbeiten wir auch mit anderen Gruppen zusammen. Deswegen haben wir auch einen sozialwissenschaftlichen Hintergrund teilweise, weil es uns ganz, ganz wichtig ist zu sagen, so dieses Daten-Computer-Gedöns ist jetzt nicht irgendwie so ein Zauberstab oder sowas, sondern das ist nur so gut wie die inhaltliche Arbeit, die Aktivistinnen im realen Raum machen. Und nochmal kurz auf diese so, weißt du, es ist ja auch irgendwie, wir hatten da vorhin drüber gesprochen, so ein bisschen so dieses, was bringt das eigentlich alles und was kann eben überhaupt gemacht werden, so. Es gibt, also in 121 Fällen gab es 2021 eine sogenannte Beförderungsverweigerung der Luftfahrzeugführer, also der PilotInnen, wie das in der Anfrage heißt. Das heißt sozusagen, selbst PilotInnen, die darauf aufmerksam gemacht werden, dass in ihrem Flugzeug, also es sind alles Linienflüge, nicht Sammelabschiebungen wie bei uns, die darauf aufmerksam gemacht werden, dass Menschen abgeschoben werden, können teilweise handeln. Also nochmal auf diesen Punkt von vorhin zurückzukommen, so Flughäfen sind teilweise schon ein Ort des Widerstandes, einerseits, weil sich Pilotinnen solidarisieren, aber auch, weil in 161 Fällen 2021 auf Linienflügen Menschen noch im Flieger eine Abschiebung, also von Abschiebung betroffene Menschen eine Abschiebung verhindern konnten.
Ich muss noch eine Frage zu diesem technischen Ding auf jeden Fall stellen. Klar. Also auch wenn es nicht um praktisch so die konkreten Quellen geht und wie das funktioniert, auch wenn es mega spannend wäre, aber das überlassen wir dann mal euch erstmal an der Stelle. Aber so relevant ist natürlich die Verlässlichkeit der Informationen. Könnt ihr garantieren, dass diese Warnungen auch verlässlich sind, dass man damit arbeiten kann oder gibt es da auch eine gewisse Fehlerquote?
Also wir können bei diesen 8 von 10 Fällen, die wir sozusagen, bei der wir Abschiebungen, vor Abschiebungen warnen, diese 8 von 10 Fällen sind meines Wissens nach alles Fälle, die eingetreten sind. Und bei diesen 203 von 206 Flügen insgesamt, die wir sozusagen, als wenn sie passieren, gemonitort haben, da sind wir auch uns 100% sicher, dass die stattgefunden haben. Es gibt nur bis jetzt 14 Flüge, wo wir uns noch nicht ganz sicher sind, aber wo wir eben mit parlamentarischen Gruppen in Kontakt sind, die versuchen dort Anfragen zu schreiben. Das sind sogenannte so Hochsicherheitsabschiebeflüge in die Türkei, genau, wo es sehr schwer ist, Informationen zu finden. Genau, aber wie gesagt, wir haben in 8 von 10 Fällen Abschiebeflüge im Voraus gefunden und konnten eine Warnung kommunizieren.
Das heißt, ein paar gehen zwar durch die Lappen, aber die ihr kommuniziert, sind auch tatsächlich immer alle eingetreten bisher. Das ist ja schon mal eine Aussage, mit der gearbeitet werden kann. Das heißt auf jeden Fall ein gutes Werkzeug für die Zukunft. Eine Frage hätte ich noch, weil ja dieses so zwischendrin kam auf, dass dann auch praktisch jetzt möglich ist, dass die Linkspartei eine Anfrage stellt, um nochmal rauszufinden, wo eigentlich die Bundesregierung sozusagen nicht informiert hat über Abschiebeflüge, weil klar ist, so es gab mehr. Ist dieses praktisch kritisieren bzw. auch Gegennarrativ aufmachen und Informationen veröffentlichen, die nicht gewollt werden, so ein Teil von der Zielsetzung, den Staat dazu zu zwingen, auch sowas einfach offen zu kommunizieren und diesen Kampf aufzugeben?
Also es ist halt, das Interessante ist ja so ein bisschen, glaube ich, dass der Staat sozusagen selber anscheinend Angst hat. Ne? Also seit 2020, das sind ja gerade mal 2 Jahre, werden ja die Daten von diesen Abschiebungen geheim gehalten, wenn es um den Namen der Fluglinien geht. So. Und anscheinend, wie das ja auch gesagt wird, es gibt eine Angst vor einem Image-Schaden vor diesen Fluggesellschaften. So, Fluggesellschaften wollen anscheinend nicht mit dem Abschiebegeschäft in Verbindung gebracht werden. Und für uns ist es deswegen wichtig, diese Arbeit zu machen, um darauf hinzuweisen und im besten Fall natürlich darauf zu hoffen, dass Fluggesellschaften sagen so, hey, wir wollen damit nicht in Verbindung gebracht werden und wir arbeiten nicht mal mit dem Staat zusammen. Weil dieser Fall, glaube ich, oder auch Abschiebungen, ein sehr gutes Beispiel davon sind, wie Staat und Kapital Hand in Hand arbeiten, um eben dieses unterdrückerische System durchzusetzen. Also Deportation Alarm geht es schon darum, eben dieses Gegennarrativ, von dem du erzählt hast, aufzubauen. Es geht darum zu informieren, es geht darum zu sagen, so, hey, wenn ihr die Informationen geheim halten wollt, weil ihr Angst habt, dann arbeiten wir erst recht daran, diese Informationen publik zu machen, um sowohl eine Basis für Aktionen, aber auch eine Basis für Öffentlichkeitsarbeit und kritische und solidarische Journalistinnen zu schaffen, die darüber berichten wollen.